Guten Morgen miteinander. Wir haben Gäste hier, die verstehen besser Hochdeutsch, also versuche ich's. Am Ende des Johannesevangeliums steht der Satz: Was aber in diesem Buch steht, wurde aufgeschrieben, damit ihr fest bleibt in dem Glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist, der Sohn Gottes. Wenn ihr das tut, habt ihr durch ihn das Leben. Wenn wir also Vertrauen in das Leben haben, haben wir durch unseren Glauben in das Leben. Das Leben steht da. Denn das Johannesevangelium beginnt mit dem Satz: In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Johannes 1,4. Und weil der Schluss des Johannesevangeliums nach der Auferstehung geschrieben wurde, dürfen wir Johannes 1,4 auch folgendermaßen lesen: In Jesus ist das Leben und dieses Leben ist das Licht für die Menschen. Jetzt gibt es im Johannesevangelium aber auch noch das Kapitel 21. Und dieses Kapitel wurde dem Johannesevangelium später hinzugefügt. Darin geht es nur noch um drei Personen. Es geht um Jesus, es geht um Petrus und es geht um den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Und da könnten ja die ersten schon neidisch werden. Hat denn Jesus jemand besonders lieb? Und die anderen weniger besonders lieb? Und jetzt lese ich den Predigttext. Als Petrus eben ihn, den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, sah, fragte er Jesus: Herr, was geschieht denn mit dem? Jesus antwortet ihm: Wenn ich will, dass der so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Du sollst mir nachfolgen. Deshalb verbreitete sich in der Gemeinde das Gerücht, dass der andere Jünger nicht sterben werde. Aber Jesus hatte nicht gesagt, dass der nicht sterben werde, sondern: Wenn ich will, dass er so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Und du sollst mir nachfolgen, steht zwar nicht mehr explizit da, aber es ist genau so gemeint, denn Jesus sagte ja schon im Vers 19 zum Petrus: Komm, folge mir. Und wenn ich will, dass jemand anders so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Du sollst mir nachfolgen, sagt hier Jesus zu Petrus. Petrus schaut an einem Lebensabschnitt zurück statt vorwärts. Und Jesus sagt: Komm, folge mir in etwas Neues. Denn dieses Wort: Wenn ich will, dass ein anderer so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Du sollst mir nachfolgen, bezieht sich auf das Leben, das uns der Glaube schenkt und heißt eigentlich wirklich korrekt übersetzt nichts anderes als: Wer glaubt, wird leben, darum folge du mir nach. Das heißt es eigentlich ganz einfach. Wer glaubt, wird leben, darum folge du mir nach. Und wer Jesus nachfolgt, der folgt eben dem Leben nach. Denn Jesus ist ja das Leben. Er ist auch das Auferstehungsleben. Und damit ist wahrscheinlich die Konfusion, die ich jetzt gemacht habe, völlig perfekt. Also Johannes hat sie gemacht, nicht ich. Ich bin ja Legastheniker, aber Johannes ist, glaube ich, auch einer. Warum soll man etwas eigentlich einfach sagen, wenn es kompliziert geht? Aber lesen Sie mal das Johannesevangelium. Er wollte eigentlich einfach sagen: Wer glaubt, wird leben. Aber ich möchte mal Sie fragen, haben Sie eigentlich Vertrauen in das Leben? Oder wenn Sie sagen, ich bin Christ, ich glaube an Jesus, meinen Sie eigentlich das Leben? Haben Sie Vertrauen in das Leben? Und dass es gut kommt? Haben Sie Hoffnung, dass es schon gut kommt? Dann dürfen Sie bei keiner Klimakonferenz mitmachen. Das sind die hoffnungslosesten Leute, die es gibt. Haben Sie Vertrauen ins Leben? Jesus konnte darauf verzichten, göttlich zu sein. Er ist ganz einfach Mensch geworden. Er musste nicht einmal alt werden, weil er Vertrauen in das Leben hatte. Er ist gestorben, weil er wusste, dass er aufersteht. Er benötigte auch für sich selber eigentlich keine körperlichen Heilungswunder. Komm, wer glaubt, wird leben. Und damit komme ich zum ersten Hauptpunkt meiner Predigt. Haben wir den ersten Hauptpunkt meiner Predigt schon abgehandelt. Und kommen wir zur Kernaussage, die heißt für uns eigentlich, die ich formulieren wollte, wir Menschen haben in unserem Leben eigentlich nur eine große Lebensaufgabe. Und diese große Lebensaufgabe besteht darin, unser eigenes Leben zu leben und dabei Jesus nachzufolgen. Und auf diesem Lebensweg unseren Kleinglauben ein wenig zu überwinden, indem wir etwas mehr Vertrauen in Gottes Gnade oder Güte entwickeln. Punkt und fertig. Das ist meine einzige Kernaussage. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Im Ensemble der reformierten Kirche hat da Frau Professor Dr. Pascalina Perig einen kleinen Bericht geschrieben über das Altern. Sie ist Entwicklungspsychologin und die Präsidentin der Seniorenuniversität Bern und daraus lese ich Ihnen ein bisschen etwas vor. Es ist ein Interview. Welchen Herausforderungen müssen wir uns stellen, wenn wir älter werden? Es sind körperliche Veränderungen und Verluste der Kraft, Geschwindigkeit sowie der Wahrnehmungsfähigkeit. Hinzu kommen kognitive Verluste, Verluste im sozialen Umfeld, aber auch die Konfrontation mit negativen gesellschaftlichen Altersbildern. Wie geht man am besten mit diesen Herausforderungen um? Je nach Lebenslage und Erfahrungen verwenden ältere Menschen unterschiedliche Strategien. Den meisten gelingt es, trotz zunehmenden Verlusten sich wohl zu fühlen. In der Altersforschung sprechen wir vom Paradox des Wohlbefindens im Alter. Hier spielen Mechanismen der Selbstregulation eine nicht zu unterschätzende Rolle. Ein wesentlicher Punkt ist auch, dass die mentalen Ressourcen im Alter keineswegs dysfunktional werden. Im Gegenteil, sie werden immer gezielter und effizienter eingesetzt. Die Definition persönlicher Maßstäbe erfolgt vermehrt ungeachtet der äußeren Umstände oder gesellschaftlicher Normen. Natürlich muss man dabei seine Ansprüche oder Ziele den individuellen Möglichkeiten anpassen oder Prioritäten anders setzen. Zentrale Faktoren für den Erhalt des psychischen Wohlbefindens und der Autonomie sind soziale Beziehungen, sinnstiftende Aufgaben und Ziele, Weiterbildung und vor allem aber die Selbstverantwortung. Menschen mit hoher Selbstverantwortlichkeit sind autonomer und gesünder als Menschen, die mit der Überzeugung leben, dass ihr Leben von anderen oder vom Schicksal bestimmt wird. Letztlich gehört auch dazu, dass man die eigene Biografie so akzeptiert, wie sie ist, und dass man vielleicht seine eigene Spiritualität als Ressource neu entdeckt. Was kann man beim Älterwerden falsch machen? Wenn man das Gegenteil von dem tut, was ich gerade aufgezählt habe, also sich nicht weiterbildet, keine Interessen mehr verfolgt, keine Ziele hat, keine sozialen Kontakte pflegt, in der Vergangenheit hängen bleibt oder andere Umstände für seine Schicksale verantwortlich macht, und ich würde jetzt sagen, keine persönliche Spiritualität pflegt. Weil sie ja das da auch schreibt, dass man vielleicht seine eigene Spiritualität als Ressource neu entdeckt. Weihnachten ist übrigens vorbei. Ich war in Macklingen, da wurde ich ins Trainerhaus eingeladen, saßen alle, die Trainerausbildungen machten dort, dann hat der Chef gesagt und hat gesagt, komm herein. Da habe ich gesagt, ich hätte noch die Weihnachtskarte. Und dann hat der gesagt, ja, du hast da die Weihnachtskarte, aber du hast ja sicher noch eine Botschaft. Dann habe ich gesagt, ich eine Botschaft? Ja, also, alle diese Menschen, die sind zur Krippe gepilgert, um dort das neugeborene Leben anzuschauen. Das war alles. Sie sind einfach hingegangen, um das neugeborene Leben anzuschauen, und das würde uns vielleicht gut tun. Nicht irgendwelche Wünsche an Neujahr, die uns nur frustrieren. Es ging eigentlich nur um das einfache, nackte Leben. Das hatte genügt. Die haben sich aufgemacht, um das einfache Leben anzuschauen. Und das macht man im Kirchenjahr jedes Jahr neu. Man macht sich auf, um das Leben anzuschauen. Am Ewigkeitssonntag verabschiedet man sich vom Unwiederbringlichen und dann ist man ein bisschen schwanger, oder? Man hockt eigentlich in der Gebärmutter. Aber das ist ja den Menschen heute schon zu viel, da ist man ja daneben, wir gingen dann in den Stall und haben beim Gebären geholfen. Aber das ist ja für die Menschen heute grusig. Und an Weihnachten kommt das neue Leben auf die Welt und daran freut man sich und das pflegt man dann ein ganzes Jahr. Und das ist ja dann schon Arbeit, aber das wäre ja eigentlich befriedigend. Arbeiten wäre befriedigend. Leben pflegen wäre ja sinnstiftend und befriedigend. Nacktes, einfaches Leben. Füdli putzen, füttern. Letztlich gehört auch dazu, dass man die eigene Biografie so akzeptiert, wie sie ist, und dass man vielleicht seine eigene Spiritualität als Ressource neu entdeckt, sagt da die Frau Professorin, Frau Perig. Für unsere Spiritualität sind wir selber verantwortlich. Diese Selbstverantwortung hat auch bei Jesus einen hohen Stellenwert. Er sagt nämlich, wer glaubt, wird leben, darum folge du mir nach, steht im Evangelium. Frau Perig sagt uns heute also nichts anderes als Jesus damals zu Petrus. Er sagt zu Petrus, und wenn ich will, dass jemand anders so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Wer glaubt, wird leben, darum sollst du mir nachfolgen. Das ist Eigenverantwortung. Die eigene Spiritualität ist nicht das, was wir theoretisch glauben, sondern das, was wir aus Glauben heraus praktisch leben. In Jeremia 21, 11 steht: Ich will dein Glück, ich will dir eine Zukunft schenken, wie du sie dir erhoffst. Und er sagt dann den Israeliten eigentlich: Aber ihr habt nicht gewollt. Ja, auf was hoffen wir denn? Eine realistische Hoffnung und dabei die Möglichkeit einer Auferstehung zu entwickeln, das ist wirklich anstrengend. Arbeitsplätze zum Beispiel zu erschaffen, das ist wirklich anstrengend. Dabei hängt unsere Hoffnung eng mit unserer Gottesvorstellung zusammen. Gehst du im nächsten Jahr einem gütigen Gott entgegen? Gehst du einem gnädigen und wohlwollenden Gott entgegen? Gehst du einem gekreuzigten Gott entgegen, der einfach am Kreuz hängen bleibt? Oder stirbt der nach 8 Stunden und aufersteht der nach 3 Tagen? Und geht der dann weiter? Gehst du einem heruntermachenden oder aufrichtenden Gott entgegen? Gehst du einem Gott der Freundschaft entgegen, der auch Freundschaften pflegt? Schreibt dein Gott dir WhatsApp? Schreibt dein Gott dir WhatsApp, damit du keine Telefonrechnungen bezahlen musst und mit niemandem sprechen musst? Machst du das so? Ist das dein Gott? Machst du das so? Wie ist dein Gott und welcher Gott und welches Leben erwächst dir daraus und welches Leben erwächst dir daraus für deinen Nächsten? Welchen Einfluss hat dein Glaube auf deine heute gelebte Gegenwart? Hast du einen gütigen Gott? Stimmen deine Lebensziele auch ungefähr mit deiner Alterslinie und deinem Budget überein? Ist dein Gott auch ein Versöhner? Bist du versöhnt mit deiner Biografie? Wohin möchtest du noch wachsen? Die eigene Spiritualität selbstverantwortlich zu entwickeln, kann anstrengend sein. Sie benötigt Ausdauer und Disziplin. Es ist aber auch sinnerfüllend, zielgerichtet und glücklich machend. Die eigene Spiritualität macht sich selber und andere etwas glücklicher und ist nicht nur ein Krampf. Sie ist etwas Befreiendes und auch etwas Hochanständiges. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt und da gehe ich ganz kurz. Ein gutes Hilfsmittel, ein psychologisches Hilfsmittel, um im neuen Jahr Neuland zu betreten, könnte das Aufstellen eines 95-Jahres-Planes sein und es ist nur ein psychologisches Hilfsmittel. Du nimmst dazu ein großes Blatt und machst dabei 4 Spalten. In die erste Spalte schreibst du da das Alter von 5 bis über 100 Jahren in 5 Schritten. In die zweite Spalte schreibst du herausragendes Ereignis und du schreibst da überall bei 15 Jahren, was eigentlich da passiert ist. Einfach so, was du gefunden hast, das ist passiert und du machst das ganz schnell. Wo es in die Zukunft geht, fragst du dich, was du gerne möchtest, dass noch passieren würde. Und das darfst du auch mit 70, 80 und 90 machen. Mein Vater ist jetzt dement, aber er möchte jetzt noch das Nordlicht sehen und geht tatsächlich mit meinem jüngsten Bruder noch auf eine Schiffsreise. Was hoffentlich noch passieren wird. Und ehrlich gesagt, wir Christen, wir gehen doch der Herrlichkeit Gottes entgegen. Und es muss nichts Verrücktes sein. Andere treffen noch jemanden. Und ich möchte euch einfach darauf hinweisen, wenn man 60 ist und 90 wird, hat man im Fall noch einen Drittel des Lebens vor sich. Das ist noch eine lange Zeit. Das hockt man nicht einfach ab. Wenn man die Pension bekommt, ist das zwar nicht viel Geld in unserem Land, aber es ist zumindest ein bedingungsloses Einkommen, das man noch nutzen kann. Das hatte mein Großvater als erster vielleicht ein bisschen, aber viele Generationen vor uns hatten das nicht. Man plant noch Leben darüber hinaus und nicht einfach nur irgendwas. Man hat noch Möglichkeiten. Und hier schreiben sie in die zweite, dritte Spalte, schreiben sie, was ich gelernt habe und was ich gerne noch lernen würde. Und es muss auch nichts Verrücktes sein. Man kann auch loslassen lernen. Man kann auch noch am Automaten lernen. Ich gehe manchmal jemanden Jungen fragen und sage, würdest du mich vielleicht diesen Automaten lernen oder würdest du das nochmal zeigen oder dieses nochmal zeigen? Ich lerne noch irgendein Foto schreiben von meinem iPhone. Oder? Was ich noch gerne lernen möchte. Und da schreiben sie, das Erstaunlichste, was ich gesehen, erlebt oder erfahren habe. In der Vergangenheit. Oder lassen Sie Ihre Vorstellung zu, ein bisschen Dings. Und ich mache keine PowerPoint, dass Sie nach der Predigt nach vorne kommen können und sich das ein bisschen anschauen. Und dann schreiben Sie zum Schluss, beschreiben Sie nach diesem Spaziergang ein bisschen, was Sie denn einem jungen Menschen gerne sagen würden. Am Ende Ihres Lebens. Und wundern Sie sich nicht, wenn Sie dann einen Entwurf für Ihr Leben schreiben würden. Es ist nur eine psychologische Übung und haben Sie Spaß dabei. Und wenn Sie ein iPhone haben, dann machen Sie sich ein Foto. Sie haben ja jetzt Zeit über Weihnachten und Neujahr. Danach kehren sie zurück in die Realität und vielleicht hast du dann gemerkt, dass ein paar kleine praktische Veränderungen in deinem Leben vornehmen kannst und du damit zu einer ausgesöhnteren Biografie kommst und dabei gleichzeitig ein bisschen glücklicher werden kannst und es nur ganz wenig braucht. Gerade deshalb, weil wir eben einem guten Gott entgegenleben, der aus allem Schweren auferstehen kann und eben auch einem neuen Leben entgegengeht. Nach seiner Auferstehung hat er ja gegrillt für seine Freunde, die nicht gefangen haben beim Fischen. Der war ja hochsozial. Ich fasse zum Schluss noch einmal zusammen. In Jeremia 11, 29, 11 steht, dass Gott unser Glück will, indem er uns eine Zukunft nach seinem, indem wir uns eine Zukunft nach seinem Liebenswillen erhoffen dürfen. Frau Perig sagt uns heute nichts anderes als Jesus damals zu Petrus. Er sagte zu Petrus, und wenn ich will, dass jemand anders so lange lebt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Wer glaubt, wird leben. Darum folge du mir nach. Darum haben wir Menschen in unserem Leben eigentlich nur eine große Lebensaufgabe. Diese große Lebensaufgabe besteht darin, unser eigenes Leben zu leben und dabei Jesus nachzufolgen. Auf diesem Lebensweg dürfen wir unseren Kleinglauben mutig überwinden, indem wir mehr praktisches Vertrauen in Gottes Güte entwickeln. Dabei könnte uns das Aufstellen eines 95-Jahres-Planes, es dürfen auch 120 Jahre sein, ein inspirierendes Hilfsmittel sein. Damit wünsche ich uns alles ein fröhliches neues Jahr mit mutigen Schritten in ein gesegnetes Neuland. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Amen.